Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Demonstrieren in Corona-Zeiten, das soll auch unter Einhaltung der Abstandsregeln geschehen. Das Bündnis Unteilbar hat sich das für diesen Sonntag fest vorgenommen. Worum es da inhaltlich geht, dazu gleich mehr. Wir schauen uns außerdem das wachsende Bedürfnis nach der geteilten Nutzung von Gärten an. Vor allem in Berlin gibt es das immer häufiger. Und nach ihrer kontroversen Rassismuskritik an der Polizei war SPD-Chefin Saskia Esken in Niedersachsen bei der Polizei zu Gast. Wir schildern gleich, was dabei herauskommt. Gibt es Rassismus in der deutschen Polizei? Ja, das sagen derzeit ziemlich viele Menschen. Oft fügen sie aber jedoch ein Aber an und verweisen darauf, dass dieser Rassismus nicht institutionell sei. Die Debatte darüber geht unter anderem mitten durch die SPD. Parteichefin Saskia Esken spricht von einem latenten Rassismus allgemein innerhalb der Polizei in Deutschland. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius, auch SPD, hält diese Aussage für zu pauschal. Und gestern haben nun beide eine Polizeiakademie in Nienburg an der Weser in Niedersachsen besucht. Alexander Budde hat das beobachtet.
Die Polizeiakademie des Landes Niedersachsen ist ein Rotklinkerbau in Nienburg, malerisch zwischen Hannover und Bremen an der Weser gelegen. Bei ihrer Ankunft gibt sich die SPD-Vorsitzende Saskia Esken noch kämpferisch.
Wir haben aber auch ein Problem mit wirklich manifesten rechtsradikalen Strukturen und mit denen müssen wir auch gezielt umgehen. Und da ist keine Institution vorgefeit und da ist selbstverständlich auch die Polizei nicht vorgefeit.
Boris Pistorius hat Esken eingeladen, den Weg für die Parteikollegin aber nicht leicht gemacht. Niedersachsens Innenminister wäre voriges Jahr gern selber SPD-Parteichef geworden. Er macht kein Geheimnis daraus, wie sehr ihn der Polizeikommentar verärgert hat. Vom Flurschaden in der Wählerschaft spricht Pistorius und scheut das böse Wort nicht. Generalverdacht.
Deswegen freue ich mich, dass Saskia Esken heute gekommen ist und die Einladung angenommen hat, weil es genau darum geht, das zu zeigen, dass wir diesen Tendenzen sehr früh entgegentreten.
Persönlich haben sie selbst in ihrem Leben nur positive Erfahrungen mit der Polizei gemacht, versichert Esken. Sie wisse aber auch von Menschen, die ein anderes Erleben haben. Esken verweist auf das SPD-geführte Justizministerium, das in einer Studie mögliche rassistische Tendenzen bei der deutschen Polizei untersuchen lässt. Dabei geht es um das sogenannte Racial Profiling, also Kontrollen von Menschen allein aufgrund ihrer Hautfarbe oder anderer äußerer Merkmale und ohne konkreten Verdacht. Von alltäglichen und meist bagatellisierten Vorfällen spricht beispielsweise der Verband Binationaler Familien und Partnerschaften. In Nienburg begrüßt Esken auch die von den Grünen eröffnete Debatte um eine Grundgesetzänderung, um den Rassebegriff aus dem deutschen Sprachschatz zu tilgen. Eigentlich Stoff genug für die Gesprächsrunde mit Polizeianwärtern in der Aula, zu der die Journalisten nicht zugelassen sind. Doch auf der Pressekonferenz im Anschluss wird klar, die sonst so streitbare SPD-Chefin ist gekommen, um Abbitte zu leisten.
Polizeibeamtinnen und Beamte wollen keine Rassisten in ihren Reihen, das ist mir nicht erst heute klar geworden. Dass es diese Fälle gibt, schmerzt niemanden mehr als Sie, die diesen Beruf doch ergriffen haben, um unsere Werte, unsere Rechtsordnung auch zu verteidigen. Und deshalb schmerzt es Sie auch, wenn Sie in die Nähe von Rassisten gerückt werden. Und dafür habe ich jedes Verständnis und das war auch überhaupt nicht und das ist überhaupt nicht mein Anliegen.
Ich habe viel mit der Polizei erlebt in Niedersachsen und anderswo und ich kann auch aus tiefer Überzeugung sagen, ja, die schwarzen Schafe, die es nicht geben darf, gibt es leider immer mal wieder, Gott sei Dank in Niedersachsen in den vergangenen Jahren sehr viel weniger als anderswo.
Ihre Kritik wiederholt Esken nicht. Vielmehr lässt sie sich vorführen, wirft sich demonstrativ in die Pose der Zerknirschung. Das Rassismusproblem liege nicht in der Struktur, es handle sich um Einzelfälle.
Ich weiß heute, dass diese Polizeiakademie das wichtige Ziel verfolgt, in der Aus- und Weiterbildung funktionierende Selbstreinigungskräfte auch anzulegen, aufzubauen.
Wohl nicht zufällig handelt die gemeinsam besuchte Vorlesung von der Rolle der Polizei in der Demokratie. Astrid Jakobsen ist Soziologin, beforscht die Hüter des staatlichen Gewaltmonopols in Alltagssituationen. Polizeibeamte sind eine Gefahrengemeinschaft, das kann die Aufklärung von Übergriffen schwierig machen. Auch das ist immer wieder Thema in den Lehrveranstaltungen, betont Dozentin Jakobsen.
Die Bedeutung des Vorgeistes in der Polizei, die positiven Aspekte, Teamgeist, Solidarität, was man braucht, um diesen Beruf auszuüben, und die Gefahren.
Die Polizeiakademie will zeigen, dass die Ausbildung hierzulande eine ganz andere ist als in den USA. Ein dreijähriges Studium mit Geschichtsunterricht und politischen Inhalten, an dessen Ende verantwortungsbewusste Staatsdiener mit Wertekompass und Haltung stehen. Esken lässt sich belehren, sichtlich bemüht, ihre Niederlage in der Debatte möglichst rasch und ohne weitere Blessuren abzuhaken. So bleibt unklar, was sie wirklich zu ihren Äußerungen getrieben hat. Das würden auch die Studierenden Mauritius Fahrbach und Lisa Hirsch gern wissen.
Schmerzhaft, wenn man das so zurückgespiegelt bekommt, gerade weil ja auch Umfragen der Bevölkerung was anderes wiedergeben und weil unser Selbstverständnis ein anderes ist.
Innerhalb von den Studiengruppen habe ich persönlich sowas noch nie erlebt und auch in den 3 Monaten Streifen- und Einsatzdienst, auch da habe ich keine solchen Erfahrungen machen müssen mit Rassismus.
Mauritius Fahrbach, der für die Mediengespräche ausgewählte Polizeianwärter, hat selbst dunkle Haut. Ausgegrenzt habe er sich nie gefühlt, sagt er. Staatsbürgerliche und interkulturelle Seminare gehörten zum Handwerkszeug.
Aber auch nochmal natürlich die Erfahrung von einem Kollegen, der dienstälter ist, der auch viele Dinge, die vielleicht für junge Menschen oder für mich persönlich bedrohlich waren, sehr entschärft hat. Also migrantische Milieus oder natürlich auch Menschen, die alkoholkrank sind, betäubungsmittelerkrankt sind. Als Polizei haben wir sehr, sehr viele Schnittmengen mit Bevölkerungsgruppen, mit denen viele Menschen gar nichts zu tun haben. Und allein die Routine im Umgang mit diesen Menschen hat bei mir dazu geführt, dass ich für viele Dinge offener war.
Und SPD-Chefin Saskia Esken sagt zum Abschied:
Deutschland ist nicht die USA. Und Nienburg ist beispielsweise nicht Minneapolis.
Sagt die SPD-Co-Chefin Saskia Esken im Bericht von Alexander Budde. Unter Corona-Bedingungen zu demonstrieren ist nicht ganz einfach, zumindest wenn die geltenden Hygienevorgaben weiter eingehalten werden sollen. Nach den Demos gegen Rassismus zuletzt haben ja auch Mitstreiter darauf hingewiesen, dass dort darauf nicht unbedingt immer geachtet wurde. Das soll am Wochenende, am Sonntag anders werden. Das Bündnis Unteilbar ruft da zu einer Demo auf, bei der entsprechende Vorkehrungen explizit beachtet werden sollen, wie es heißt, und bei der neben Rassismus auch Corona ein Thema sein soll. Helene Schreiner aus unserer Redaktion hat sich dazu kundig gemacht. Frau Schreiner, wer geht da genau auf die Straße?
Also Unteilbar ist quasi ein Dachverband, unter dem sich dann ganz viele andere Verbände, aber auch Beratungsstellen und Vereine, die halt politische Arbeit machen, dann versammeln. Aktuell gibt es da über 1000 Unterzeichnende, die diese Demonstration unterstützen. Darunter sind die Verdi, die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland, das Deutsche Kinderhilfswerk, der Verein Omas gegen Rechts in Berlin, Sea-Watch, aber auch der Bundesverband der Migrantinnen. Also durchaus ganz viele Verbände, die einen klaren politischen und auch gesellschaftlichen Fokus haben, der teilweise sich auch stark voneinander unterscheidet, die jetzt aber eben unter diesem Titel Unteilbar gemeinsam auf die Straße gehen.
Und das erste Mal ging ja oder rief diese Gruppierung zu einer Demonstration 2018 auf. Damals gab es ja im Sommer Ausschreitungen rechtsextremer Art in Chemnitz. Was ist dann heute der übergeordnete, der große Anlass?
Also wenn man das Organisationsteam der Demonstration fragt, dann sicher sehr, sehr viele Gründe, jetzt auf die Straße zu gehen. Gestern gab es dann auch eine virtuelle Pressekonferenz des Teams, das diese Demonstration organisiert. Und die Mitorganisatorin Anna Spangenberg, die sieht auch die Corona-Krise als einen Anlass.
Es reicht, dass immer mehr die bestehenden Ungerechtigkeiten, die auch schon vor der Krise da waren, sich verschärfen und polarisieren. Sei es zu Menschenrechten, sei es zu den sozialen und politischen, ökonomischen Fragen, aber eben auch zu Klimagerechtigkeit. Dafür gehen wir auf die Straße.
Genau, also die Organisatorin sagt es ja hier auch selbst, Klimagerechtigkeit, soziale Fragen, Menschenrechte. Das ist also ein sehr, sehr weites Spektrum an Themen, für die man da am Sonntag demonstrieren möchte.
Wenn das dann aber so viele verschiedene Themen und Anliegen sind, wie soll man es schaffen, wie will man es schaffen, da vielleicht mit einer klaren Botschaft durchzudringen?
Also ich habe vorhin dann kurz mit dem Protestforscher Dr. Simon Theune vom Berliner Institut für Protest- und Bewegungsforschung telefoniert und er hat mir dann erklärt, dass man all diese gesellschaftlichen Probleme eben nicht losgelöst voneinander betrachten kann. Ein Stichwort ist da das Wort Intersektionalität, also die Mehrfachdiskriminierung, also zum Beispiel, dass Rassismus ja auch mit sozialer Benachteiligung stark miteinander verbunden sind. Und an dieser Stelle geht es Theune dann auch darum, dass eben eine gesellschaftliche Masse, dass es die gibt und dass die zwar einzeln für ganz verschiedene Dinge stehen, aber dann in der Gesamtheit eine andere Politik fordern. Und da fordert diese Demonstration unteilbar jetzt zum Beispiel, dass das Konjunkturpaket, das ja vor kurzem verabschiedet wurde, sich mehr für Klimaschutz einsetzt, dass da mehr auch in die Gesundheitssysteme fließt oder in den Bildungsbereich. Außerdem wollen sie sicheren und guten Wohnraum für alle, aber auch einen gesellschaftlichen Pakt gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsterrorismus.
Nun gab es aber auch Kritik an früheren Demonstrationen, zumindest was die Tolerierung von kontroversen Gruppen innerhalb des Bündnisses oder innerhalb der Demos angeht. Was sind da die Hintergründe und die Einzelheiten?
Also bei der ersten Unteilbar-Demo im Jahr 2018, da kam es teilweise zu antisemitischen Äußerungen, außerdem auch zu Aufrufen, die antisemitische Israel-Boykott-Kampagne BDS zu unterstützen. Davon haben sich die Veranstalter von Unteilbar dann aber auch im Nachhinein distanziert. Außerdem waren 2018 auch Menschen mit Deutschlandfahne zu der Demo gegangen, was dann teilweise dazu führte, dass diese Menschen von anderen Demonstrierenden beschimpft wurden oder ihnen auch die Fahnen heruntergerissen wurden. Und auch die Antifa Nordost war 2018 bei Unteilbar aufgefallen, weil einer ihrer Redner sagte, und jetzt zitiere ich, Schweine wie Merkel oder Seehofer müsse man aus dem Amt jagen. Und da ist leider aktuell nicht mehr ganz ersichtbar, inwieweit sich die Veranstalter von Unteilbar von diesen Äußerungen distanziert haben. Das zeigt also, bei so einer großen Masse und so vielen verschiedenen Motivationen zu so einer Demonstration zu gehen, kommt es zu Konflikten und die sind nur sehr schwer zu vermeiden.
Wie soll die Demo am Sonntag jetzt physisch aussehen?
Also die Veranstalter haben sich dafür das Band der Solidarität ausgedacht. Das soll 9 Kilometer lang sein und durch ganz Berlin gehen. Vom Brandenburger Tor, dann über den Alexanderplatz nach Kreuzberg und bis zum Hermannplatz in Neukölln. Auf dieser Strecke wird es dann auch verschiedene Themenblöcke geben. Am Hermannplatz soll es zum Beispiel einen großen antirassistischen Themenblock geben oder am Brandenburger Tor dann einen Klimablock.
Und wie sollen unter den Umständen die Hygienemaßnahmen eingehalten werden?
Also genau wegen der Hygienemaßnahmen haben sich die Veranstalter eben für dieses Band der Solidarität entschieden. Da sollen dann die Demonstrierenden immer mit Mindestabstand zueinander sich aufstellen und so soll dann eine große Menschenkette mit Mindestabstand entstehen quasi. Und die Mitorganisatorin Anna Spangenberg hat gestern auch bei dieser virtuellen Konferenz das Hygienekonzept vorgestellt.
Wir werden vor Ort auf den Abstand auch achten. Es wird Markierungen auf der Straße geben. Es werden Menschen einander ansprechen und darauf achten, dass der Abstand eingehalten wird. Wir werden Mundschutz tragen, um keine anderen Personen zu gefährden. Aber eben auch das Band der Solidarität, was uns verbindet, wird in dem Fall zerschnitten werden, um diesen Abstand zueinander halten zu können.
Genau, sie hat es gerade schon gesagt, für dieses Band der Solidarität wird sich eben nicht an den Händen gehalten, sondern mit Abstand nebeneinander gestanden. Und für alle, die nicht vor Ort sein können, weil sie aufgrund von Hygienemaßnahmen nicht teilnehmen wollen, die können die Demo dann auch online auf der Website von Unteilbar streamen.
Vielen Dank für diese Information, Helene Schreiner, vor der Unteilbar-Demonstration in Berlin an diesem Sonntag. Wer Zugang zu einem Garten hat, der hatte während der strengeren Phase der Corona-Beschränkungen in Deutschland einen Vorteil. Vor allem Familien mit Kindern hatten damit ja eine Alternative zu Spielplätzen, die zwischendurch geschlossen waren. Die Sehnsucht nach einem eigenen Garten, nach dem eigenen Grün, sie wächst während der Pandemie. Das zeigt auch ein Trend, der in Berlin zu beobachten ist. Dort gibt es immer öfter eine geteilte Nutzung von Kleingärten, wofür der Begriff Laubensharing entstanden ist. Daniela Siebert hat Stimmen dazu gesammelt.
Es ist für mich einfach so ein Herzenswunsch, diese Rückbesinnung zur Natur. Und das fehlt einfach, gerade jetzt auch katalysiert durch Corona. So viel Zeit in Wänden, in den Wohnungen zu verbringen und die Natur, das ist so mein Seelenort.
Lia Schmökel und ihr Freund Domenico Calucci suchen händeringend nach einer Möglichkeit, in einem Berliner Garten Hand anzulegen.
Ich lebe jetzt seit 15 Jahren hier in Deutschland und ich vermisse total die Natur. Ich habe früher sehr viel in der Landwirtschaft geholfen. Mein Opa hat mehrere Felder an Olivenbäumen gehabt und Mandelbäume.
Die beiden sind Anfang 30 und wohnen im Bezirk Prenzlauer Berg, in einer besonders urbanen Ecke, weniger von Grünzeug geprägt als von Touristen aus aller Welt. Lia und Domenico arbeiten derzeit beide zu Hause am Laptop. Ihre Wohnung hat nicht mal einen Balkon. Besonders Lia zieht es ins Grüne, in Erinnerung an Kindertage in den Gärten von Eltern und Großeltern. So gerne würde sie jetzt selbst tätig werden.
Am liebsten Gemüse irgendwie anbauen, Gemüse anbauen, Gemüse großziehen. Das ist so wunderschön zu sehen, wie Pflanzen florieren und wie man dann sogar da irgendwann noch von den Früchten ernten kann.
Ganz oben auf ihrer Pflanzliste Zucchini und Kirchenkräuter. Obwohl sich die beiden seit Monaten umhören, konnten sie noch keinen Zugang zu einem Kleingarten ergattern. Bei einer Schrebergartenkolonie stehen sie auf der Warteliste, aber bis sie dran sind, kann es Jahre dauern. Eine ihrer Hoffnungen heißt Dutchlandia. Auf der Internetseite haben die beiden ein Gesuch inseriert. Erfunden wurde Dutchlandia vor 3 Jahren von Carsten Roth. Seine Internetplattform soll Gartenbesitzer und Interessierte wie Lia und Domenico zusammenbringen, kostenlos. Gartennutzung gegen Gartenarbeit lautet das Modell grob zusammengefasst. Auch Carsten Roth beobachtet einen Corona-Effekt bei der Nachfrage.
Die Kleingartensuchenden, das ist ganz, ganz stark gestiegen, also um Vielfaches. Früher war das immer vielleicht Faktor 3, also mehr Suchende als Anbietende. Und jetzt ist es halt ein Vielfaches. Das heißt, im Moment habe ich ein Problem, dass ich so ein Mismatch habe.
Christina und Katja konnte Carsten Roth schon zusammenbringen, vor wenigen Tagen erst.
Wenn die Sonne wieder scheint, können wir vielleicht 1 oder 2 Kirschen nächste Woche.
Ja, habt schon gesehen.
Gemeinsam stromern die beiden durch Christines wuchernden Kleingarten in Charlottenburg, 300 Quadratmeter groß. Anders als in den aufgeräumten Gärten ringsum, wachsen hier hunderte verschiedene Pflanzen dicht an dicht. Ein vielfältiger Dschungel, von Kirsche bis Johannisbeere, von Wein bis Hagebutte. Plus Hühnerstall, Laube und Hochbeete. Christine hat diesen Garten schon von ihrer Mutter übernommen. Seit über 20 Jahren kümmert sie sich darum, dass hier so viel gedeiht und auch Insekten ihre Nischen finden.
Weil ich so dankbar bin, dass ich diesen kleinen Garten haben darf, deswegen teile ich den gerne mit jemandem. Geteilte Freude ist doppelte Freude. Die Herausforderung für mich darin besteht so, okay, lass mal los von deiner Denke, aber nicht zu sehr. Also zu wissen, welche Pflanzen sich miteinander vertragen, wie viel Wasser sie brauchen, wie viel Zeit sie brauchen, da werde ich ihr immer sagen, das Alter weiß mehr, du bringst die Energie und so werden wir sehr schön zusammenkommen.
Katja und ihre 2 kleinen Töchter erkunden den Garten noch wie ein fremdes Land. Die Mädchen naschen von den Beeren, schneiden Äste oder klettern auf die Leiter, die am Baum lehnt. Monatelang hatte die 37-jährige Mutter nach solch einer Gartenbeteiligung gesucht, durch Corona dann verstärkt, da man auch nicht mehr so verreisen könne wie zuvor.
Weil ich mitten in der Stadt wohne und einfach auch meinen Ruhepol gesucht habe für meine Kinder und für mich und weil ich in Russland aufgewachsen bin, in einer Datscha. Und ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, meinen Kindern auch weiterzugeben, was Gartenarbeit bedeutet, was überhaupt Gartennatur ist, also mehr Verbundenheit dazu.
Anders als bei Christine hat die Corona-Pandemie aber bei manchen Gartenbesitzern womöglich die Bereitschaft gesenkt, für fremde Menschen das Tor zu den eigenen Blümchen und Bäumchen zu öffnen. So jedenfalls Gedanken von Carsten Roth.
Das ist eine Vermutung, dass sich jetzt weniger von den Gartenbesitzern melden, vielleicht auch, weil sie Furcht haben, jemanden zu nah an sich heranzulassen.
Dabei könnte eine Rolle spielen, dass viele Gartenbesitzer im fortgeschrittenen Alter sind, also auch eher zu Risikogruppen gehören. Gleichwohl wächst die Nachfrage nach Laubensharing ständig weiter. Auch auf der Internetplattform Gartenpaten häufen sich die Bewerbungen. So sucht etwa Madders für seine kleine Familie einen Garten zum Pflanzen, Ernten und Ausspannen. Sie seien unaufgeregt und griffen gerne mit zu. Stefanie, 37, und Bastian, 44, bieten Unterstützung für alle anfallenden Arbeiten an und wünschen sich dafür Erholung im Garten. Domenico Calucci jedenfalls ahnt, dass in Corona-Zeiten die Konkurrenz um eine Gartenbeteiligung gewachsen ist.
Also ich merke in meinem Umkreis von Freunden, dass sich viel mehr Leute mit dem Thema beschäftigen. Vor 2, 3 Jahren habe ich mich nie mit meinen Freunden über Schrebergarten unterhalten. Ich glaube eher seit Corona.
Aus Berlin ein Bericht von Daniela Siebert und das war's mit Deutschland heute für den heutigen Freitag. Gleich geht es hier weiter mit Campus und Karriere, dann übernimmt die Kollegin Josephine Schulz. Und mein Name ist Peter Sawicki, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.